Am 12. und 13. November 2019 fand die Bundesfachtagung Erziehung zur Aufgabe, Kindheit und Extremismus in Kooperation der Fachstelle Liberi und Prävention in Kiel statt. Die Tagung beschäftigte sich mit dem Aufwachsen von Kindern in extremistischen, vor allem in salafistischen Umgebungen. Als Teilbereich dieses Themas wurde der Umgang mit Menschen, die aus dem sogenannten Islamischen Staat zurückkehren, ebenfalls besprochen. Moderiert wurde die Tagung von Axel Schurbohm von der Fachstelle Liberi. Die ausrichtenden Projekte stehen beide unter der Trägerschaft der türkischen Gemeinde in Schleswig-Holstein, eines säkularen Vereins, der viele soziale Projekte in den Bereichen Integration, Bildung und Antidiskriminierung betreut. Der Vereinsvorsitzende Cebel Küçükaraca richtete zu Beginn der Tagung einige Worte an das Publikum und nahm dabei Bezug auf die kurdischen Lager in Nordsyrien.
Ich finde, das ist ein sehr wichtiges Thema, das man behandeln muss. Wir haben ein Problem. Das geht um Kinder, nicht die Erwachsenen. Kinder haben dabei überhaupt keine Schuld. Die haben diese Situation, die wir heute das erleben, nie selbst ausgewählt. Die wurden in diesen Lager, das ist einfach eingeführt. Aus dem Grund müssen wir diese Kinder unterstützen, diese Kinder als Kinder betrachten. Wir sind ein Land, die alles diskutiert, manchmal zu viel diskutiert, aber dass man am Ende eine Lösung findet. Diese Erfahrung haben wir als türkische Gemeinde immer gehabt.
Inhaltlich begann die Tagung mit einem Vortrag von Kim-Lisa Becker von der Fachstelle Liberi mit dem Titel Aufwachsen in salafistisch geprägten Familien zwischen Risiken und Ressourcen.
Das Wichtigste ist im Endeffekt, dass wir schon seit Jahren ein großes Angebot von Seiten der salafistischen oder auch islamistischen Szene unterschiedlichsten Akteuren haben, was Erziehung angeht. Also sowohl für Eltern als auch für Kinder gibt es diverse Angebote, die einfach deutlich machen, Erziehung spielt in der salafistischen Szene und Ideologie auch eine große Rolle. Und was wir einfach dann uns angeschaut haben, ist unterschiedlichste Sozialisationsbedingungen. Und da schauen wir eben, was für Erfahrungen haben wir in den Beratungsstellen gemacht? Was können wir aus anderen Bereichen, die wesensverwandt sind, also dem Rechtsextremismus oder sogenannten Sekten, auch entnehmen? Und was zeigt uns aber auch schon die Wissenschaft, die sich mit Islamismus und Salafismus seit Jahren auch schon beschäftigt und dabei legen wir besonderen Wert darauf, nicht nur Risiken uns anzuschauen, sondern auch Schutzfaktoren, Ressourcen, die sich für diese Kinder ergeben können. Der Zugang zu so geschlossenen Glaubens- oder auch Familiensystemen ist tatsächlich eine der größten Herausforderungen, denen wir begegnen. Wir sagen dann auch ganz oft gern, naja, wir lenken den Blick mal abseits der Religion, weil noch oft sehr viel mehr da ist als nur die Religion oder auch Ideologie. Und das sind am Ende auch oft die Ressourcen, die wir nutzbar machen können. Das heißt, wir können auch mit Eltern zum Beispiel ins Gespräch gehen, nicht indem wir jetzt Religion irgendwie problematisieren oder die Ideologie, sondern indem wir abseits dessen ganz normal über die Entwicklung des Kindes sprechen. Denn auch diese Eltern lieben in der Regel ihre Kinder, wollen das Beste für ihre Kinder. Und über die Orientierung am Wohl des Kindes kann man die Eltern auch ganz oft tatsächlich auch mit ins Boot holen, auch wenn man erstmal denkt, das funktioniert nicht.
Nach einer Pause konnten 4 verschiedene Panels besucht werden. Kerstin Sischka von der Fachstelle Extremismus und Psychologie in Berlin veranstaltete das Panel Thesen zur psychischen Entwicklung von Kindern radikal-salafistisch beeinflusster Familien.
Die Idee hinter diesem Panel war, entwicklungspsychologisches und familienpsychologisches Wissen und Erfahrungen aus der Familienberatung zu verbinden mit den Herausforderungen, die jetzt beispielsweise auch im Kontext der Rückkehr von Kindern, von Menschen, die in den Dschihad ausgereist sind oder von Kindern, die hier in ideologisch beeinflussten Familien aufwachsen, das eben miteinander zu verknüpfen, also einen Wissenstransfer auch zu leisten. Es gibt eine Vielfalt unterschiedlicher Konstellationen und die überhaupt auch erstmal zu verstehen, welche Bedürfnisse, Motive stecken dahinter, was bewirkt das eigentlich in den Beziehungsdynamiken der Familie. Das wäre so meine Hoffnung, dass wir das durch den Workshop, durch unsere Arbeit auch ein bisschen deutlich machen konnten und dass damit mit diesem Wissen um die unterschiedlichsten Familienkonstellationen auch weitergearbeitet werden kann.
Parallel dazu leitete Benno Köpfer vom Landesamt für Verfassungsschutz Baden-Württemberg ebenfalls eine Diskussionsrunde.
In unserem Panel haben wir uns um die Perspektive der Sicherheitsbehörden auf das Phänomen Erziehung von Kindern in extremistischen, heute am Beispiel salafistischen Strukturen angeschaut. Beim Verfassungsschutz kümmern wir uns ja häufig um Informationen. Wir sammeln Informationen, wir beobachten verfassungsfeindliche Organisationen und Strukturen und beim Salafismus eine verfassungsfeindliche Bewegung mit ganz unterschiedlichen Ausprägungen, regionalen Ausprägungen, auch mit ganz unterschiedlichen, man könnte sagen, Influencern oder Predigern, die entsprechend eine Anhängerschaft hinter sich versammeln. Und Teile dieser Anhängerschaft, das haben wir heute Morgen schon gehört, die heiraten sehr früh, die haben dann auch sehr bald Kinder und versuchen dann natürlich aus ihren Kindern entsprechend in ihrer Islaminterpretation Musliminnen und Muslime großzuziehen oder mit ihren Kindern Muslime und Musliminnen für die Gemeinschaft sozusagen zu bilden. Und wenn die eben in der salafistischen Szene sind, dann ist es und kann das eben sehr problematisch sein. Ja, wir hatten eine kleine Runde miteinander, in der wir die Erwartungen bzw. auch die Erfahrungen mit der Thematik besprochen hatten. Ich glaube, eine wichtige Forderung im Umgang mit Kindern aus solchen Elternhäusern, die wir jetzt als problematisch identifiziert haben, ist auch Gelassenheit mit einer klaren Haltung, wie vorhin gesagt, aber auch mit Freundlichkeit, Geduld und Humor. Das sind Aspekte, die, glaube ich, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mindestens mal so am Rande auch mitbekommen haben. Und es war, glaube ich, weniger die Diskussion um die Regeln als solche, sondern um die Vermittlung dieser Regeln. Und da sind eben unterschiedliche Wege möglich. Und da wird auch eine Schulung derjenigen, die dann diese Regeln vermitteln, sicher hilfreich sein. Stichwort interkulturelle Kompetenz, möglicherweise auch in der fremden Sprache wird hier eine Rolle spielen oder in der einfachen Sprache auch, wenn es um Deutsch geht. Und auch natürlich so, dass diese Regeln verstanden werden.
Tobias Meilicke von Provention war Leiter des dritten Panels.
Das Panel drehte sich um die Sicht der Beratungsstellen auf das Thema Kinder aus sogenannten salafistisch geprägten Familien und war ein sehr interessantes Panel, weil wir sehr viel über Zugänge auch gesprochen haben zu dieser Klientel. Also das eine, was natürlich mitgenommen werden muss, ist, dass Kooperation total wichtig ist. Weil wir haben eine Menge Fachwissen in den Beratungsstellen, die sind gut vorbereitet, auch sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Sei es Angebote zu machen in der Resilienzförderung von Kindern, sei es aber auch im individuellen Beratungskontext, auch in der Zusammenarbeit mit Eltern aus problematischen oder schwierigen Szenekontakten beispielsweise. Also wie führt man Elterngespräche in dieser Form? Wie kann man Eltern auch da mitnehmen? Sei es auch in Fragen von Kindeswohlgefährdung. Dieses ganze Fachwissen kann aber nur dann nutzbar gemacht werden. Es ist ein freiwilliges Angebot, wenn Institutionen auf die Beratungsstellen auch zukommen. Das heißt, wenn Jugendämter, Schulen auch die Beratungsstellen in Anspruch nehmen und als Unterstützung empfinden. Und das ist, glaube ich, so eine ganz zentrale Botschaft, die wir mitgeben müssen. Wir brauchen mehr Vernetzung und wir müssen mehr sichtbar machen, dass es hier ein Fachwissen gibt und ein Unterstützungsangebot.
Die Beratungsstelle Gewaltprävention Hamburg war durch Klaus Brickitsch und Sharif Azadi ebenfalls mit einem Panel vertreten.
Im Grunde geht es darum, wie wir in Hamburg arbeiten, wie wir vernetzt sind, wie wir mit verschiedenen Disziplinen innerhalb unserer Beratungsstelle, aber eben auch mit Partnern aus anderen Behörden zum Beispiel zusammenarbeiten, damit etwas Sinnvolles für das Kind dabei rauskommt. Nichts ist schlimmer als runde Tische, wo zu viele Leute sitzen, die nichts zu sagen haben. Also schauen wir, was zur Baustelle passt. Wer muss an diesen Tisch? Und wer braucht diesmal nicht? Es muss nicht immer das Jugendamt mit dabei sitzen. Es muss vielleicht nicht immer die Polizei am Tisch sitzen. Manchmal ist es vielleicht sogar hinderlich. Und deswegen muss man schauen, was passt zur Baustelle? Was braucht die Situation? Was braucht das Kind?
Für mich war es gibt immer die Fragestellungen, da kommen Rückkehrer und wie sollen wir mit salafistischen Familien umgehen? Also es werden verschiedensten Erklärungsansätze herangezogen, was ich auch alles richtig finde. Was ich aber in diesem Kontext besonders wichtig finde, ist, dass man selber erstmal klar ist, aus welcher Perspektive man solche Fälle bewertet und dass man auch in Netzwerkarbeit denkt, dass man weiß, welche Netzwerkpartner sind hier bei diesen Fällen am wichtigsten, wer kann am meisten unterstützen und dass man nicht alleine diese Fälle lösen muss.
Zum Abschluss des ersten Veranstaltungstages setzten sich die Leiterinnen und Leiter der Panels in einer Podiumsdiskussion mit den Fragestellungen des Tages auseinander. Geleitet wurde die Diskussion vom Moderator der Tagung, Axel Schurbohm. Tobias Meilicke von Provention und Benno Köpfer vom Landesamt für Verfassungsschutz Baden-Württemberg diskutierten über die Beziehungen zwischen zivilgesellschaftlichen Organisationen und Behörden.
Zivilgesellschaft ist logischerweise immer in einem hierarchischen Verhältnis zur Behörde, egal welche Art von Behörde. Und das führt automatisch dazu, dass wir nicht immer Augenhöhe haben. Das ist ganz klar. Also die Sanktionsmöglichkeiten etc. liegen immer auf Seiten der Behörden, egal ob es Jugendamt ist oder Sicherheitsbehörden, Polizei und so weiter. Und das führt zu einer Schwierigkeit. Ich glaube, da müssen wir mehr klar machen, wie arbeiten wir, nach welchen Methoden arbeiten wir. Wir sind nicht die guten Menschen, die nur nach Gefühl arbeiten, sondern wir haben Kompetenzen, Methoden und so weiter. Und die müssen wir, glaube ich, stärker machen. Und dann können wir auch mehr auf Augenhöhe miteinander diskutieren.
Kompetenzen, Methoden sind auch bei uns vorhanden.
Das habe ich nicht gesagt.
Nein, sie gegenseitig wahrzunehmen, ist tatsächlich ein Punkt, würde ich unterstreichen. Aber ein großer Unterschied, das ist jetzt gerade so immer en passant verwischt worden, wenn wir über Staatsschutz, Polizei reden, haben wir halt Strafverfolgung, Exekutivbefugnisse und Gefahrenabwehr. Und mit der Behörde kann nicht mehr der Verfassungsschutz auf Augenhöhe sein, weil der Verfassungsschutz keine dieser Funktionen hat, mit guten Gründen, historisch begründbar, als Inlandsnachrichtendienst. Wir haben andere Befugnisse und Kompetenzen, dass wir eben schon über viele, viele Jahre, als es eben noch gar keine der anderen Player gab, in diese Strukturen geschaut haben. Weil Salafist dürfen sie bis heute bei uns sein, ohne ins Gefängnis zu kommen. Das ist völlig legitim. Aber Salafist oder Verfassungsfeind zu sein, hat halt eine Konsequenz. Eine Behörde kümmert sich um diesen Personenzusammenschluss. Und diese Behörde heißt nun mal Verfassungsschutz.
Der zweite Veranstaltungstag begann mit einem Vortrag von Claudia Danschke von der Beratungsstelle Hayat aus Berlin zur Situation und zum Umgang mit zurückkehrenden Menschen aus Kriegsgebieten des sogenannten Islamischen Staates.
Die Männer ist in Mehrzahl der Fälle, werden die Männer in Haft kommen, weil sie einfach dort die rechtlichen Voraussetzungen, sie verurteilen zu können, sind einfach größer, weil sie haben dort einen Eid auf Baghdadi geleistet, den ehemaligen Kalifen. Sie haben eine Waffenausbildung bekommen. Die meisten von ihnen haben auch gekämpft oder waren bei Polizeieinheiten oder im Geheimdienst tätig. Das heißt, es gibt eine gewisse Art von Nachweis, den man führen kann, um sie eben auch strafrechtlich zu verfolgen. Das sieht bei den Frauen anders aus. Bei vielen Frauen liegen also keine Nachweise vor. Das heißt, dass eine Frau dort gelebt und gekocht und gebacken hat und Kinder zur Welt gebracht hat und dem Mann zur Seite stand, reicht für eine Verurteilung nicht aus. Man muss schon konkrete Taten nachweisen. Ich habe noch einen Überblick gegeben, was für Möglichkeiten es auch bei Frauen gibt, sie trotzdem strafrechtlich zur Verantwortung zu ziehen. Zum Beispiel sind Frauen mit Kindern ausgereist und haben die Kinder quasi entführt. Der leibliche Vater ist hier geblieben und wusste davon nichts. Das heißt, das ist der Entzug von Minderjährigen. Da können zum Beispiel die Väter klagen. Es gibt aber auch Frauen, die einfach mit Kindern ausgereist sind in ein Kriegsgebiet und damit das Wohl der Kinder gefährdet haben. Da gibt es auch Paragraphen wegen Verletzung der elterlichen Fürsorgepflicht. Das sind dann so bestimmte Paragraphen, die man hat, um zumindest bei Frauen zu versuchen, strafrechtlich vorzugehen. Das heißt dann nicht unbedingt, dass diese Frauen ins Gefängnis kommen, aber es ermöglicht letztendlich so eine Art Zwangskontext zu haben, dass man dann bei den Frauen, die mit Kindern zurückkommt, sie auch verpflichten kann, das Jugendamt zum Beispiel mit in die ganze Art der Reintegration einzubeziehen. Wir haben aber eben auch Frauen, wo nichts vorliegt, wo letztendlich es darum geht, dass Fachberatungsstellen, wie wir eine sind, wie es auch noch viele weitere gibt, dass sie mit den Rückkehrerinnen arbeiten müssen und sie eben auch überzeugen müssen, das Jugendamt einzubeziehen, weil das Jugendamt eben auch wirklich eine Hilfeeinrichtung ist. Und dann geht es darum, wer ist eigentlich noch alles Player in diesem ganzen Rückkehrspiel? Und da gibt es also sehr, sehr viele.
Am zweiten Veranstaltungstag fanden Workshops zu verschiedenen Themen statt. Stefan Schlang von der Arbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz NRW leitete einen der Workshops.
Kindheit in Sekten war das Thema, über das wir hier gesprochen haben. Das, was wir als sektiererisch bezeichnen, sind konflikthafte Strukturen, konflikthafte Situationen, die wir überall in verschiedenen religiösen Gemeinschaften, auch in den Kirchen, aber auch außerhalb von Religion und Weltanschauung finden. Also ich hoffe, dass klar geworden ist, dass man mit einer solchen Bezeichnung wie Sekte nicht wirklich weiterkommt, sondern dass man hingucken muss, was in konkreten Gemeinschaften tatsächlich gelehrt wird, wie mit Kindern umgegangen wird und was für sie problematisch sein kann. Das sind bestimmte Vorstellungen, das sind bestimmte Praktiken und da muss man dann immer genau hingucken, aber auch immer nur im Einzelfall kann man beurteilen, ob das eine Kindeswohlgefährdung ist oder nicht.
Gleichzeitig fand der Workshop von Frank Michaud von der Kindernothilfe statt.
In meinem Panel ging es darum, dass man sich mit der Situation von Kindersoldaten auseinandersetzt und Kinder nicht als Täter sieht, die sozusagen morden oder schrecklichste Dinge tun, sondern dass man bewusst sie als Kinder sieht und nach der Kinderrechtskonvention sind sie eigentlich Opfer, würde ich das jetzt ungern nennen, aber sind halt wirklich die, an denen die schlimmen Taten gemacht werden. Also allein die Bildungsmöglichkeiten, die Zukunftsmöglichkeiten, die verbaut sind, sind ganz typisch halt in diesen Extremsituationen von Kriegen. Aber für Kinder heißt es, dass sie aus eigenen Kräften da nicht rauskommen, dass sie nicht verantwortlich sind für das, was sie tun. Um das überhaupt gut diskutieren zu können, habe ich so auf der einen Seite erstmal so verschiedene Kriterien eingeführt. Also was sind so erfolgversprechende Praxismodelle? Also was wird eigentlich gemacht? Meinetwegen psychosoziale Unterstützung, Bildungsmöglichkeiten, ganz verschiedene, mit der Familie zu kooperieren, ganz verschiedene Möglichkeiten, diese Kinder oder Jugendlichen nach dem Konflikt dann zu unterstützen. Das war eine ganz lebendige Diskussion, weil es auch sehr da abholt, wo die Leute sozusagen mit ihren Berufshintergründen oder Erfahrungen sind. Und dann haben wir nochmal ausführlich diskutiert über die Praxisprobleme für die Wiedereingliederung. Also was sind die Dinge, die am meisten belasten oder es schwer machen, wirklich erfolgversprechend zu arbeiten? Und auch das war eine ganz lebendige Diskussion, weil man merkt, dass es sehr vergleichbar zu verschiedenen, auch mit dem IS vergleichbaren Konflikten ist.
Silke Bär, die Geschäftsführerin des Vereins Cultures Interactive, näherte sich dem Thema der Tagung aus einer Gender-Perspektive.
In unserem Workshop ging es um Gender-Aspekte vergleichend im Rechtsextremismus und im religiös begründeten Extremismus. Und dabei haben wir zum einen besprochen, was sind denn die Rollenvorstellungen in den jeweiligen Phänomenbereichen, also was steckt da in der Ideologie drin in Bezug auf Männlichkeitsvorstellungen, Weiblichkeitsvorstellungen, Rollenverteilung. Und dann für unsere Arbeit noch spannender, was bedeutet das wiederum für Präventionskonzepte, also was zieht Mädchen und Jungen genau in bestimmte Szenen. Das Interessante ist, dass ich oft gefragt werde, warum denn ausgerechnet junge Frauen sich entweder Rechtsextremismus oder religiös begründeten Extremismus zuwenden, also einer Ideologie, die sie vermeintlich schlechter stellt, wo sie Benachteiligungen ausgesetzt sind. Und das Interessante ist, wenn wir genau gucken, beide Phänomenbereiche sprechen sehr genau beide Geschlechter an, und zwar geschlechtsspezifisch.
Solomon Kaski von Kickoff und Yvonne Dabrowski von der Fachstelle Liberi beschäftigten sich in ihrem Workshop mit dem EU-Vergleich des Umgangs mit Rückkehrerinnen und Rückkehrern.
Wir haben versucht, einen grundsätzlichen Wissensstand herzustellen. Unterschiedliche Gäste aus unterschiedlichen Bereichen kommen natürlich. Es sind viele Praktiker dabei, es sind Leute aus der Wissenschaft dabei, es sind Leute aus den Behörden dabei. Die haben ja doch durchaus sehr unterschiedliche Ansichten. So haben wir versucht, ein allgemeines Level herzustellen mit natürlich wie immer Zahlen und Fakten. Und von dort aus haben wir dann versucht, Probleme zu identifizieren, Chancen darzuzeigen und dann natürlich auch von einem internationalen, größeren Kontext auf einen kleineren nationalen und sogar Landesebene, lokale Ebene runterzubrechen und zu sehen, was kann man übernehmen, was wird wo getan, wie sind die Wirkungsketten von groß auf klein, wenn man so möchte.
Was ich sehr positiv fand, es war auch so ein bisschen das Schlussplädoyer, was da gehalten wurde, dass wir hier in Deutschland eigentlich sehr gut aufgestellt sind. Wir haben die Fachkompetenz in den Beratungsstellen, in der Zivilgesellschaft, aber auch in den Behörden.
Weil die Referentin Dr. Margareta Zander ausfiel, hielt Kim-Lisa Becker den von Frau Zander vorbereiteten Abschlussvortrag zum Thema Resilienzförderung und stellte dar, inwiefern Resilienz als übergreifender Lösungsansatz zu betrachten ist.
Resilienz bezeichnet im Endeffekt die physische und psychische Widerstandsfähigkeit von Kindern gegenüber unterschiedlichsten Entwicklungsrisiken. Das heißt, dass sie dadurch in Krisensituationen besser gewappnet sind, vor Situationen besser gewappnet sind, diese aber im Nachhinein auch besser bewältigen können.
Die Fachtagung Erziehung zur Aufgabe, Kindheit und Extremismus hat viel wertvollen Austausch ermöglicht. Danke an alle Beteiligten.